Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so. Also ich habe einen tollen Job. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich das auch mag.
Herzlich willkommen bei Coach to Coach, der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds.
Hallo zusammen, wir sind Marie, Christoph, Sebastian und Chiara vom 8. MTO-Jahrgang und wir freuen uns sehr, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen konnten. Unser Thema in dieser Folge wird sein, die mentalen Aspekte im Mini-Training. Dazu haben wir uns zwei Gäste zur Seite geholt. Einmal Conny aus Hamburg und einmal einen Sportpsychologen, der Christian, auch aus Hamburg. Und genau, wir fangen einfach mal mit Conny an und kannst dich gerne einfach einmal vorstellen, Conny.
Genau, ja. In der Sportwelt bin ich Conny, im echten Leben oder eigentlich Konstanze Wegner. Ich mache die NBBL bei den Hamburg Towers seit dieser Saison. Und ja, ich habe selber ein bisschen Basketball gespielt, bevor ich Trainerin geworden bin. Habe mich dann aber ein bisschen mit meinem Trainer über den Haufen geworfen quasi und habe dann überlegt, ich würde gerne weiter Basketball machen, aber gar nicht so gern selber weiter spielen. Bin dann Trainerin geworden. Genau, und wurde dann angerufen und gefragt, ob ich euch unterstützen möchte bei eurem Projekt. Und ja, ich finde das Thema, also so den mentalen Aspekt von Basketball extrem interessant und euer Thema richtig cool. Deswegen freue ich mich, dass ich hier sein darf.
Ja, freut uns auch, dass du uns ein paar Fragen beantworten wirst. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Die erste Frage wäre, welche mentalen Stärken oder Eigenschaften wünschst du dir in Jugend- und Erwachsenenspieler?
Ja, ich würde das so ein bisschen, also ich habe da ein bisschen drauf rumgedacht im Vorwege zu diesem Gespräch und habe festgestellt, dass es für mich eigentlich immer wieder zu dem Thema Resilienz zurückkommt, also ja, Umgang mit Stress und auch Umgang mit Frustration. Genau, weil ja Basketball halt einfach, ich habe neulich gehört, das zweitschnellste Spiel der Welt ist oder halt der zweitschnellste Sport hinter Eishockey. Und da ist einfach, also ich finde es einfach da unerlässlich und extrem wichtig, dass du in der Lage bist, Sachen, die passiert sind, hinter dir zu lassen und ja weiterzumachen und trotzdem quasi an deinem Maximum zu performen. Also wenn ein Fehler passiert ist oder sowas, den wirklich in der letzten Offense zu lassen, sei es ein Turnover zum Beispiel gewesen und zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, hier zu verteidigen und das quasi wieder auszubügeln. Wogegen, wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt einen Fehlpass gespielt, deswegen bleibe ich jetzt erstmal stehen oder mach irgendeine große Geste mit meinen Händen oder lass den Kopf hängen, lauf nicht mit zurück, so, dann hast du uns vorne mindestens 2 Punkte gekostet und hinten kassieren wir wahrscheinlich auch nochmal deinetwegen, so, das ist halt ein Problem. Und es macht halt keinen Spaß, wenn man sich über alles so dermaßen aufregen muss. Basketball ist ein Spiel. Spielen bedeutet, wie damals draußen auf dem Spielplatz, so, es geht darum, Spaß zu haben, irgendwie Sachen zu finden, wie man auf irgendwas draufklettern kann, also auf dem Spielplatz jetzt für uns Lösungen zu finden, wie man die anderen möglichst gut ausspielen kann, und das soll halt Spaß machen, also das ist ein Spiel und da werden immer Sachen schief gehen und wenn man lernt, damit ordentlich umzugehen, so glaube ich, hat man schon einen großen Teil gewonnen.
Ja, das hört sich ja schon mal super interessant an, der Einblick schon mal. Jetzt haben wir ja gehört, dass du NBBL-Trainerin bist in Hamburg. Dann interessiert uns natürlich auch die Frage, was du für Eigenschaften gerade von deinen NBBL-Spielern haben möchtest oder welche dir da wichtig sind.
Ja, da bleibt auch das Thema, weil man halt, also das, ja, ich fange mal damit an. Genau, das ist wichtig, weil es ist halt so, dass die Jungs dann aus der GAP-BBL hochkommen, 16 sind und teilweise gegen 18-, 19-Jährige spielen. Das heißt, das sind fast ausgewachsene Männer dann, gegen die diese noch spätpubertären Kinder spielen. Das heißt, genau, 16, wenn du gegen andere 16-Jährige spielst oder vielleicht auch als 15-Jähriger gegen 16-Jährige, sind diese Unterschiede noch nicht so groß. Aber wenn du gerade frisch mit 15,5 oder 16 aus der JBL in die NBBL dann gehst, ist das so der spielerische Aspekt. Also es ist deutlich taktischer und die Spieler, die Gegenspieler sind einfach viel erfahrener. Und auch die Körperlichkeit und generell die Athletik sind da einfach ganz anders. Und entsprechend, gerade im ersten Jahr, werden halt viele Sachen schiefgehen, einfach weil man sich überhaupt erst mal akklimatisieren muss. Deswegen bleibt diese Frustrationstoleranz und auch so der Umgang mit dem mehr werdenden Stress für mich ein Riesenthema, so, weil auch, klar, der Stress ist höher, weil der Konkurrenzkampf, gerade so in Hamburg, wir haben drei JBL-Mannschaften und nur noch eine NBBL-Mannschaft. So, das heißt, der Konkurrenzkampf für diese Spots ist viel größer. So, du musst viel besser lernen, mit dir selber umzugehen und auch mit den Einflüssen von außen umzugehen. So, deswegen bleibt das wichtig. Und für mich ist aber auch wichtig, so dieses unterwegs bescheiden zu bleiben. So ein bisschen auch, weil das ist halt der nächste Punkt, so. Wir haben in der NBBL so eine Bestenauslese. Und ganz viele von den Jungs haben das von der Pike auf quasi mitgekriegt. Weil die einfach so gut sind. Also weil die schon früh extrem gut waren und dann teilweise mit Sachen durchgekommen sind, die, wo du sagst, ja, das kannst du machen, um ein Spiel zu gewinnen, aber das kannst du nicht unbedingt machen, um neben dem Spieler an sich auch noch einen vernünftigen Menschen mit auszubilden. Da so ein bisschen so dieses zu haben, ja, ich mache einen Mannschaftssport und die Mannschaft braucht mich als einzelnes Puzzleteil auch, aber genauso brauche ich auch die Mannschaft. Und je höher man im Level kommt, desto mehr ist man halt auf die vier anderen angewiesen, die dann noch mit einem übers Feld hampeln, weil es einfach so viel besser ist, was die anderen einem da entgegenwerfen. Und das ist so, das gerade so im Jugendbereich ist es dann teilweise so, dass es Trainer gibt, die da sehr erfolgsorientiert spielen. Das heißt, die guten Spieler mit allem Möglichen durchkommen lassen, weil sie einfach abliefern. Und dann irgendwann ist das halt so, dass die guten Spieler gewohnt sind, ja, mit allem durchzukommen, auch immer den Ball zu kriegen und auch mit, also spielerisch mit allem durchzukommen, so. Und das funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Und deswegen, genau, bleibt für mich so diese Frustrations- und Stresstoleranz und gleichzeitig aber auch dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde, aber so dieses, wie verhalte ich mich in der Gruppe? Also, wie sorgen wir dafür, sorge ich dafür, dass die Gruppe das Beste von mir kriegt und ich das Beste von der Gruppe, so.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du auch diese soziale Kompetenz von den Jungs oder wie sie sich halt in einem Team verhalten und nicht nur an sich denken, sozusagen. Es ist ja auch immer so, man verliert zusammen und man gewinnt zusammen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du auch darauf achtest, auch in deinem Team dann. Dann noch unsere nächste Frage. Welche Persönlichkeitsmerkmale würdest du gerne in einem Profisportler sehen? Oder welche erachtest du als vorteilhaft, wenn man im Profisport dann ist, wenn man Richtung Bundesliga geht, bei den Erwachsenen?
Auch, also bekommt von dir diese Frage, also man kann sie sehr, sehr ausschweifend beantworten. Also auch wieder auf dem Weg dahin, so finde ich es extrem wichtig, dass man seine eigene Arbeit, also so seine Disziplin hält, weil du es halt, ja. Also du versuchst dann halt in so einen Bereich vorzudringen, wo echt Nuancen über deinen persönlichen und auch den Erfolg deines Teams quasi entscheiden. Und wenn du dann sagst, ja, ich brauche das nicht so zu machen, das reicht, wenn diese Regeln für die anderen gelten oder sowas, dann hast du damit natürlich ein Riesenproblem. Und ich Ja, genau. Also so Disziplin, das, was dich bis dahin gebracht hat, glaube ich, kannst du nicht vergessen. Also ich glaube, du musst immer wissen, wo du herkommst, was du gemacht hast, um dahin zu kommen. Weil auch wenn du es dann, ich sag mal, auf die große Bühne, also zu den Profis geschafft hast, so, und dann sagst du, ich bin ja jetzt hier, ich bin jetzt fertig, so, dann hat erstens kein Trainer Bock, mit dir zu arbeiten, und zweitens überholen dich dann alle anderen Spieler, die für sich selbst entschieden haben, so, ja, okay, ich bin jetzt hier angekommen, aber auch hier gibt es noch genug Sachen für mich, die ich noch nicht kann, die ich noch besser machen könnte, die ich einfach von den anderen noch mit aufnehmen kann, die mein Spiel erweitern, so, dass man halt nicht aufhört zu wachsen oder nicht aufhört zu lernen, auch wenn man da ganz oben ist, weil, genau, es dann einfach genug andere gibt, die Bock haben, das zu lernen. Und was ich noch ganz wichtig finde, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vorgegeben von den Trainern, aber so, ich nenne es mal die Kirche im Dorf lassen. Also ja, es ist schön und gut, dass du jetzt Profi-Basketballer bist, aber ich fände es trotzdem gut, wenn du immer noch schaffst, deine eigene Trinkflasche irgendwo hinzustellen und nicht irgendeinen Teammanager oder so brauchst, der dir den Arsch hinterher trägt. Entschuldigung, wenn ich das gerade so sage. Aber das finde ich halt so klar. Das ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, was die Trainer und die Organisationen vorgeben, so. Aber für mich war es irgendwann mal, ich hab mal vor ein bisschen längerer Zeit beim Training hospitiert und das war gefühlt so wie beim U10-Training. Also, da sind Leute, die Sachen aufräumen hinter den Spielern hinterher. So, wenn irgendjemand ein Taschentuch braucht, rennt jemand anderes los, um dem das zu holen. Und dann gibt es auch noch, wenn die dann sagen, oh, ich brauche jetzt einen Snack, gehen die mitten im Training an den Kühlschrank und holen sich da einen Snack raus. So, das kenne ich noch von damals, als ich ganz kleine trainiert habe, dass die im Spiel auf der Bank ihre Brotdose ausgepackt haben und sich erstmal einen Snack reingeschoben haben. Und der einzige Unterschied vielleicht ist, dass man dem jetzt nicht mehr die Schuhe zubinden muss. So. Aber also so diese Selbstständigkeit und auch irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Kram noch gebacken zu kriegen, ist vielleicht auch einfach nur mein Anspruch, so, weil ich das gelernt habe, so auf mich selbst zu achten. Aber das finde ich schon okay, wenn die es auch irgendwie noch sich, also wenn das noch erwachsene Männer bleiben, so. Oder Frauen, Entschuldigung, ja, aber erwachsene Menschen.
Ja, genau. Also finde ich, sind so ein paar Sachen, die du, also wichtige Sachen auch, die du jetzt angesprochen hast, gerade die mit der Disziplin. Ich glaube, das fällt gerade, wenn so junge Spieler, die dann aus der NBBL kommen und dann halt rein in den Profisport, die dann so denken, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt brauche ich nichts mehr tun und dann vielleicht nach einem Jahr aber gar nicht mehr so im Profisport bleiben können, weil sie einfach keine Schritte nach vorne gemacht haben und halt die Selbstständigkeit, also das fällt ja schon auf. Also klar gibt es Leute dafür, die halt dir Handtuch geben und Flasche in der Auszeit, aber trotzdem sollte man vielleicht im Training dann auch seine eigenen Sachen wieder wegräumen können. Genau.
Eine ganz kurze Anmerkung habe ich noch, weil auch so dieser Weg nach oben, so wir, ja, über die Zeit, in der wir leben, so wir sind uns alle bewusst, was Social Media und auch gerade so das Internet insgesamt alles so beeinflussen, aber der Weg nach oben ist richtig steinig so, und auch die Jungs, die ganz oben angekommen sind, so, wenn man sich, also keine Ahnung, wir sind alle verwöhnt mit Highlights aus der NBA, wo man dann sieht, wie Steph Curry 51 macht oder auch Luka Doncic, man sieht, keine Ahnung, alle Dreier, alle schweren Dreier, die getroffen haben, und alle tollen Aktionen, die wir hatten, wo nie gezeigt wird, was die alles auf ihrem Weg gemacht haben, um dahin zu kommen. So, und zweitens auch nie gezeigt wird, so wie viele Fehlwürfe oder Turnover oder was auch immer, schlechte Situationen, die in den Spielen hatten. Sondern so, wir sind dann immer, also das ist ja generell halt auch so Social Media, es wird alles gezeigt, was schön und toll ist, aber überhaupt nicht irgendwie mal der Grind, der dahinter steckt oder so, sondern immer nur die Kirsche obendrauf, also so die Spitze vom Eisberg. Und das ist, glaube ich, so, also dadurch sieht's halt immer so aus, als wenn Steph Curry nie ein schlechtes Spiel hat und nie sich damit auseinandersetzen muss, wie er auf Fehler reagiert oder jetzt auch KD oder wie sie nicht alle heißen, ne? Aber so wirklich, ich glaube auch, dass es gut ist, sich solche Vorbilder zu setzen, aber wenn man dann sagt, ey, ich schaue mir jetzt ein NBA-Spiel an, dann halt auch mal darauf zu achten, Wie reagieren die auf Fehler oder was machen die eigentlich sonst noch? Weil es geht ja nicht nur darum, den Ball in den Korb zu schmeißen, sondern es geht auch manchmal darum, einen echt guten Screen zu stellen oder einfach mal in der richtigen, im richtigen Moment halt wegzurennen. So, wir spielen zu 12 mit einem Basketball, das heißt, es kann nicht jeder 50 machen. So, aber natürlich kriegen die Leute das meiste Spotlight, aber es gibt halt genug Positionen, die auch wichtig sind und gleichzeitig gibt es auch genug Sachen, die du machen kannst, um tatsächlich dieser Typ zu werden, so. Was halt aber nie gezeigt wird. Ja, das war mir noch wichtig, Entschuldigung.
Gar kein Problem. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch deine Antworten waren, glaube ich, auch hilfreich. Also ich nehme da auch einiges mit, auf jeden Fall. Und ja, hat uns gefreut, dass du unser Gast warst bei unserem Podcast und uns deine Meinung oder deine Antworten zu unseren Fragen beantwortet hast. Und ja, wir freuen uns drauf, wenn wir mal vielleicht ein Spiel oder dich aktiv in der Halle sehen mit deinen Spielern. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Gerne, ebenso. Danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank an Chiara und Conny für die sehr interessanten Fragen und die schönen Einblicke, die wir gewinnen konnten. Ich bin Marie, Trainerin bei der BG Hamburg West und sitze hier heute mit Christian und wir wollen Connys Antworten ein bisschen vertiefen, ein bisschen drauf aufbauen und ja, first and foremost, Christian, stell dich gerne einmal vor.
Hallo zusammen, ich bin Christian Spreckels, ich arbeite an der Uni Hamburg, bin gelernter Sportwissenschaftler, was heißt gelernter, das ist ein komisches Wort, aber studierter Sportwissenschaftler und habe dann im Umgang mit diversen Sportlern festgestellt und im eigenen Sport, Fußball und Tennis und Surfen, dass der Kopf schon eine bedeutende Rolle spielt bei der Performance und auch beim Wohlfühlen. Und habe dann irgendwann entschieden, ich studiere Kopf hinterher und Kopf kann man nicht studieren, aber Psychologie. Und das habe ich gemacht und bin seit 10 Jahren tätig als Sportpsychologe in verschiedenen Sportarten. Habe ein eigenes Institut, das heißt DeepVelop, mit Sitz in Hamburg in der Schanze. Und da coachen wir Tennisspieler, Fußballspieler, Basketballspielerinnen, Beachvolleyball und Surfen haben wir auch ein bisschen, aber eher wenig. Und die größten Stationen bisher waren so St. Pauli, erste Liga Fußball und HSV 2016, 2017 war ich beim HSV. Da könnte ich jetzt noch ganz viel darüber erzählen, aber das wollt ihr alles gar nicht hören, weil ihr wollt ja Basketball.
Ja, genau. Super. Ja, vielen Dank, dass du uns heute mit deinem Erfahrungsschatz und dem Wissen so beiseite stehst. Ich würde tatsächlich schon gleich reintauchen und nochmal kurz auffassen, was ja, Conny als wichtige und für sie wichtige mentalen Aspekte und Stärken genannt hat, die sie sich in ihren Spielern wünscht. Und das sind Resilienz, ein guter Umgang mit Fehlern, Bescheidenheit und eine gewisse Selbstständigkeit. Und jetzt fragen wir uns natürlich als Mini-Trainer, was können wir denn tun, um unseren Minis schon den Grundstein dafür zu legen, dass die später, wenn es dann Richtung JBL, NBL geht, mit solchen Eigenschaften auch.
Ich kann ja mit Umgang mit Fehlern mal anfangen, weil das ist ein Thema, was tatsächlich die meisten Sportler beschäftigt oder wo auch bei vielen Sportlern der Entwicklungschance ist in Bezug auf das Stresserleben. Da sind wir auch schon direkt bei der Resilienz. Und wenn wir als Trainer und ihr als Trainer denen das gut vorlegt, dass ein Fehler auch eine Entwicklungschance sein kann, nämlich das nächste Mal anders zu machen, nicht Fehler als das war falsch, das war nicht gut oder sonst irgendwas zu bewerten, sondern okay, wie könntest du das nächste Mal anders machen? Und dann vielleicht auch zu fragen, wie sieht das aus? Erzähl uns das mal, erzähl mir das mal. Dann wird gleich so ein positives Bild abgelegt von der Situationslösung, wie sie auch sein kann. Das als Punkt 1 und dann als Punkt 2 dazu zu nehmen, wie ist der Umgang mit Fehlern? Ist der, wie Conny ja auch gesagt hatte, geht er mit einem hängenden Kopf dann über Platz, ist todtraurig, wenn er Fehler gemacht hat, vergisst dann weiterzuspielen oder kann es nicht mehr, weil er blockiert. Oder aber richtet er sich auf oder sie sich auf und spielt dann direkt weiter. Und das wird dann von euch Trainern positiv zurückgemeldet, dass nicht das auch mit in die Analyse reinkommt und vielleicht auch mit auf das Coaching auf dem Platz, auch im Training. Hast einen Fehler gemacht, bist super mit umgegangen und das wird auch dann hervorgehoben, das wird auch gelobt, sodass so eine Fehlerkultur entsteht, die die am Ende leistungsförderlich ist, weil sie Stress nimmt. Und wenn Stress genommen wird im Spiel, ist das ein sehr guter Raum auch für schnelle Entscheidungsfindung, für Problemlösung im Spiel und auch für Kreativität. Ohne Freude an der Sache und Stressfreiheit ist Kreativität nicht möglich. Das ist erwiesen.
Ja, mega interessant. Auf jeden Fall gut, dass du es ansprichst, dass man sagt, dass man das gar nicht so bewerten soll, wenn ein Fehler passiert, sondern eher, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, sagen soll, guter Umgang mit Fehlern bestärken und gar nicht so den Fokus darauf legen, okay, da erstmal so auch einen Fehler zu bewerten und zu sagen, oh Gott, wie schlimm, sondern auch da einfach ein gewisses Umfeld zu schaffen, in dem man auch Fehler machen darf.
Mhm. Weil sonst entsteht ja bei den Spielerinnen auch dieser Gedanke oder eher, das ist ja eher auch ein Gefühl, nämlich Angst, weitere Fehler zu machen. Und dann entsteht so eine Fehlervermeidungsstrategie, dass die sich nichts mehr zutrauen, dass sie sich dann auch manchmal gar nicht mehr anbieten vielleicht oder Spielzüge nicht spielen, weil sie eigentlich dann nicht diejenigen sein wollen, die den Fehler machen.
Ja.
Und in den Modus kann man sehr schnell fallen, wenn ihr als Trainer, wenn ihr zu doll negativ auf Fehlern rumhackt und lauthals am Rand rumtobt, dass es doch nicht sein darf, so einen Abspielfehler zu machen oder auch so einen Fehlwurf oder wie auch immer, sondern das halt zu unterstützen, das mutige Verhalten zu unterstützen. Weil Mut wird auch dadurch definiert, dass gesagt wird, Mut ist die Fähigkeit, Angst zu überwinden. Und wenn Menschen Angst haben, Fehler zu machen und diese Angst überwinden, dann ist das mutig. Und das kann man nicht anordnen und sagen, Fehler sind erlaubt. So, das sagen ja viele Trainer, aber dann hacken die auf den Fehlern rum. Und einige höre ich dann auch sagen, seid mutig. So, das geht aber nicht, weil sie wissen, Fehler werden dann ganz stark in der Analyse betrachtet und da ist kein mutiges Verhalten möglich.
Auf jeden Fall, da stimme ich dir auch direkt zu. Und wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal mehr in die Praxis gehen, und hast du da noch einen Tipp, was jeder Mini-Trainer in der Halle tun kann? Jetzt sind die Kinder ja auch noch sehr, sehr jung. Vielleicht zum Thema Sprache, Wortwahl, Körpersprache. Was können wir denn als Trainer tun, um den Kindern genau diesen Rahmen zu bieten, den sie brauchen, um keine Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen?
Also einmal, wie ich eben schon angedeutet habe, selbst positiv damit umgehen, nicht drauf rumhacken, nicht lautstark irgendwie drauf reagieren. Dann ist eine wichtige Komponente, dass innerhalb des Teams auch eine Fehlerkultur etabliert wird, wo ein gegenseitiger Umgang mit dem Fehler trainiert wird. Dass auch gesagt wird, wir werfen uns nicht gegenseitig Fehler vor, sondern wir muntern uns auf oder wie auch immer, dass das nicht dann von Trainerseite kommt und sagt, das verlange ich von euch, sondern wenn ihr in der Teamsitzung, die mal fragt, was tut euch gut? Das weiß ich aus meiner Zeit im Jugendfußball beim HSV damals, dann sagen ganz viele, und da werden sicherlich beim Basketball genauso wie beim Fußball viele dabei sein, wenn mein Mitspieler, meine Mitspielerin beim Fehler mich aufbaut und nicht dafür auch noch bestraft verbal, dann geht es mir gut, dann bin ich auch wieder fähig, weitere Aktionen reinzugehen. Und das ist ein riesengroßer Punkt, der nicht angeordnet werden kann, sondern der kann trainiert werden. Und in dem Moment, wo dann mal jemand das vielleicht auch im Spiel nicht macht, sich an diese Abmachung hält, denjenigen auswechseln mit der Begründung, du hast dich nicht an unsere Abmachung gehalten, bei Fehlern nicht deine Mitspieler anzumeckern, auszuschimpfen oder wie auch immer. Da passiert es nämlich einmal.
Ja, also auch mehr auf das Miteinander unter den Kindern zu achten.
Genau.
Und die selber auch irgendwie in die Verantwortung zu nehmen und mit denen selber gemeinsam Entscheidungen zu treffen und gemeinsam daran teilzuhaben, also teilhaben zu lassen, an das Umfeld zu kreieren, in dem Fehler auch erlaubt sind. Ja. Würde ich das mal jetzt so zusammenfassen.
Ja, genau. Und dann in der Analyse halt darauf achten, dass der Umgang mit Fehlern als zu eurem Sport dazugehörig gesehen wird und nicht als das dürfen wir nicht machen, sondern Führungsspieler. Ich bin oft von Trainern gefragt worden in bestimmten Situationen, welcher der Spieler ist denn jetzt für uns wertvoll, weil er mental stabil ist. Und da sind es genau die Leute, die Fehler schnell abhaken können und die sofort sich wieder aufrichten, die Mannschaft vielleicht auch mitreißen, als diejenigen, die zu lange damit hadern. So, das kann in dem Alter gerade sehr, sehr, sehr gut beigebracht werden und auch gelernt werden, weil die sind in dieser Phase der Identitätsfindung fängt dann erst an, die sind ja noch U12, aber so Minderwertigkeit oder Werksinn versus Minderwertigkeit, sagt Erikson, Entwicklungspsychologe, ich bin, was ich lerne. Und dann gehören nicht nur Pässe, Würfe, Abwehrverhalten oder Taktiken dazu, sondern auch, wie gehe ich mit mir um?
Ja.
Und dann kann das auch in der Analyse nach dem Training oder nach dem Trainingsmatch oder nach dem Ligaspiel ein Teil der Analyse sein, dass ihr fragt, wie seid ihr miteinander umgegangen? Dass die sich daran gewöhnen, aha, das fragt unsere Trainerin uns auch, nicht nur, was habt ihr vielleicht nicht gut gemacht? Ihr sagt natürlich auch, ihr fragt natürlich auch, was habt ihr gut gemacht? Das ist klar. Aber dieses, wie seid ihr miteinander umgegangen? Wie hat sich das für euch angefühlt? War das eher leistungsförderlich? War das minder? Da haben die eine Meinung zu. Und dann wird sich so langsam so eine Kultur entwickeln innerhalb des Teams, die sehr leistungsförderlich ist am Ende.
Spannend, auf jeden Fall. Das können wir bestimmt alle nochmal irgendwie mitnehmen und uns auch selber hinterfragen als Trainer. Was wäre nämlich jetzt noch meine nächste Frage? Ja, weil wir können natürlich darüber reden, was wir so tun müssen und jetzt auch mit den Beispielen, die du gesagt hast, hey, einfach auch mal die Kinder fragen, so wie seid ihr miteinander umgegangen? Wie bist du denn mit dem Fehler umgegangen? Und auch bewusst diese Fragen stellen. Wie sollte ich denn mit mir selber umgehen als Trainer? Wie gehe ich am besten auch mit dem um, was mir entgegenkommt?
Also einmal selbst sehr gut reflektieren, wie ist es gelaufen, worauf euch Fragen stellen, wie worauf reagieren die, was tut denen gut, was tut denen gar nicht gut, was stresst die, vielleicht auch am Spielergebnis, also nicht jetzt am Basketballergebnis, sondern am Spiel, also am inhaltlichen Ergebnis. Wie haben die gespielt? Aha, wenn ich dann so und so mit denen umgehe, dann sind die irgendwie ein bisschen freier und kreativer, wenn ich dann mal ein bisschen strenger bin. Sind die eher so ein bisschen Fehler vermeiden? So wie reagieren die auf unterschiedliche Ansprachen? Das ausloten und reflektieren und sich dann auch in der Sprache gut reflektieren, vielleicht sogar selbst aufnehmen. Wie habe ich mit denen gesprochen? Habe ich in der Verneinungsform gesprochen, was nicht passieren darf? Oder habe ich in der positiven Form gesprochen, was passieren sollte? Ich kenne das aus dem Fußball, dass da gesagt wird, so bloß keinen frühen Gegentreffer bekommen. Dann ist natürlich das, was passiert ist, ein früher Gegentreffer in vielen Fällen. Und dieses, wie könnt ihr es denn anders formulieren, dass der gleiche Inhalt ist, aber positiv als herausfordernder Reiz wahrgenommen wird. Dann ist es dann nämlich nicht mehr stressbehaftet, sondern es ist dann eher ein herausfordernder Reiz. Das wäre bei dem Beispiel eine gute Defensive spielen, gut defensiv arbeiten und nicht kein frühes Gegentor kassieren.
Ja, auf jeden Fall.
Das eine hemmt, das andere öffnet.
Ja, guter Punkt, den du da auch ansprichst, weil es lässt sich ja so ein bisschen auch zusammenfassen, zu sagen, wir wollen irgendwie als Trainer uns selber so weit reflektieren und die Arbeit, die wir mit den Kindern machen, so weit reflektieren, dass wir mit ihnen gemeinsam ein Umfeld schaffen, einen Raum schaffen, in dem sie sich menschlich und nicht nur spielerisch entwickeln können. Und dass wir denen so viel wie möglich mit auf den Weg geben und denen aber auch den Raum geben, kreativ zu werden, ihre eigenen Fehler zu machen, die Fehler machen zu dürfen und auch den Umgang damit ja lernen zu können, weil wir von Conny gehört haben, Basketball ist die zweitschnellste Sportart. Wenn wir irgendwie dann da schon anfangen, in der U10, U12, den Fehlern, also den Umgang mit Fehlern als, oder einen Fehler an sich als schlimmes Event zu bewerten, dann wird ja auch der Spieler oder die Spielerin in der U19 Bundesliga nicht gut mit Fehlern umgehen können und wird dann da den Kopf hängen lassen und vorne nicht die Punkte machen und hinten werden dann noch 2 Punkte kassiert, ja. Auf jeden Fall.
Und bei der Entscheidungsschnelligkeit, das ist wahrscheinlich bei euch ein Thema, genauso wie beim Fußball auch, wenn dann Trainer zu mir sagen, der ist so entscheidungsschwach, sagen die teilweise, oder die machen ein Schnelligkeitstraining oder Entscheidungsschnelligkeit oder Handlungsschnelligkeitstraining, wie auch immer das genannt wird. Das funktioniert aber nur, wenn die Entscheidungen, die getroffen werden innerhalb eines Spiels, wenn die nicht bewertet werden, weil gerade die Bewertung, war es die richtige oder die falsche Entscheidung oder war es eine gute oder eine schlechte Entscheidung, die macht langsam. Wenn ihr Spieler habt, die genau dieses Thema haben, nämlich dass sie manchmal so ein bisschen langsamer sind, vielleicht auch im Match langsamer als im Training, das gibt es ja auch viel, dann dürft ihr das auf keinen Fall fordern, das schnelle Entscheiden. Und ihr dürft aber auf gar keinen Fall die Entscheidung dann bewerten, sondern dann einfach nur sagen, hey, wow, schnell entschieden, top.
Und erstmal die Geschwindigkeit an sich bewerten und sagen, gut, dass du überhaupt eine Entscheidung getroffen hast.
Genau, und so schnell und gewonnen und habt ihr dann in dem Moment, und dann seid ihr richtig glaubhaft, auch wenn ihr dann mal eine vermeintlich falsche Entscheidung trotzdem lobt als schnell entschieden. Super.
Ja.
Gerade wenn ihr das erkennt, dass bestimmte Spieler, und das wird ja mit Sicherheit so sein, ein bisschen langsamer sind, weil sie im Stressmodus, das ist ganz normal, eher anfangen nachzudenken, was vielleicht auch was nicht passieren darf. Und dann erinnert man sich unbewusst an, dass das schon mal so gewesen ist und so weiter. Und das kostet manchmal eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde ist im zweitschnellsten Sport, wenn ich es richtig verstanden habe, als zumindest Mannschaftsballsport, eine Ewigkeit.
Auf jeden Fall. Eine halbe Sekunde fühlt sich im Basketball manchmal an wie ein halbes Leben. ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das sind super Punkte, die wir, glaube ich, alle mal mit zu uns Training nehmen können, um den Kindern da wirklich noch was mit auf den Weg zu geben. Welche, abgesehen jetzt von den Punkten, die wir schon angesprochen haben, welche übergeordneten Lernziele sollte ich mir denn als Minitrainer für mich und für mein Team setzen, so aus deiner Sicht? Wenn ich jetzt so ein Jahr mit kleinen Kindern zu tun habe, die ein Jahr auch sehr intensiv betreue und viele Berührungspunkte habe, welche übergeordneten Ziele sollte ich mir als Trainer für mich und für mein Team setzen?
Also erstmal für dich selbst authentisch sein, so sein, wie du bist. Und dann ist ein wesentlicher Punkt zu erkennen auch und zu verstehen, dass andere vielleicht anders sind und was anderes brauchen als du selbst. Also wenn wir jetzt von den impliziten oder unbewussten Motiven sprechen, die es gibt, nämlich Leistung, Macht, Anschluss und Autonomie, dann hast du eine bestimmte Motivlage, vielleicht Leistung und Anschluss. Das weiß ich ja nicht so genau. Und andere haben aber vielleicht ein Durchsetzungsmotiv und wollen sich gegen Mitspieler oder Gegner durchsetzen. Das kann man fördern, das ist ein guter Antreiber. Und das ist auch eine Bedürfnislage, die die haben oder eine Motivlage. Wenn die nicht erfüllt wird, kommt es bei denen wiederum als Stress an. Und dann gibt es welche mit dem Autonomiemotiv. Das sind die, die sehr selbstbestimmt sind und die wollen Entscheidungen selbst treffen. Wenn die Entscheidung nicht selbst treffen können, dann sind die im Stressmodus. Und dann haben wir ein Problem. Dann machen die nämlich nicht das, was ihr von ihnen möchtet, sondern dann machen die irgendwas, was sie aber trotzdem selbst entscheiden. Das ist dann irgendwas. Vielleicht auch, was die Mannschaft dann gar nicht verabredet hat, was gespielt werden sollte oder so.
Ja, das
dann
heißt...
Könnt ihr das ja so verpacken, weil ihr wollt ja, dass sie euch sich in einer gewissen Weise auch so verhalten an taktische Vorgaben, obwohl es in dem Bereich wahrscheinlich noch nicht so viel ist, aber an Absprachen vielleicht innerhalb der Mannschaft halten, dass sie einmal die selbst treffen können oder zumindest das Gefühl haben. Also Alternativen aufzeigen, die vielleicht spielen könnten in der Situation, wenn ihr jetzt darüber sprecht. Sagen aber am Ende, entscheidet ihr selbst. Weil wenn am Ende selbst entschieden wird, das gilt besonders für die Typen, für andere auch ein bisschen, aber für die besonders, sind sie schneller. Wenn die dann noch die Schleife drehen, okay, was sollte ich denn jetzt machen, dann wird es langsam. Dann sind wir nicht bei einer halben Sekunde, sondern schon bei einer Sekunde.
Deutlich mehr. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall als Trainer auch darauf achten, dass wir die Spieler und die Kinder, sage ich jetzt auch ganz bewusst, da abholen, wer sie sind und nicht, wo sie vielleicht spielerisch gerade stehen.
Sehr richtig.
Gut.
Da abholen, wer sie sind.
Da abholen, wer sie sind, sich bewusst machen, mit wem ich es zu tun habe. Würdest du das auch so sagen? Also einfach mal gucken, okay, die Kinder vielleicht mal ein bisschen beobachten und nicht nur, okay, können die jetzt irgendwie einen guten Unterhandkopfleger mit rechts und links oder ist der irgendwie ein besonders guter Dribbler, sondern einfach mal auch sagen, okay, ich gucke einfach mal, was das für so ein Mensch ist, was für ein Charakter mir gegenübersteht.
Genau. Da muss man gar keine große, aufwendige Persönlichkeitsdiagnostik machen in dem Alter. Sonst vielleicht schon, oder könnte man da auch machen, mal hier auch mit Sportler in dem Alter. Aber ihr könnt immer Fragen stellen, also auch mal jenseits des Basketballfeldes und ohne Basketball irgendwo in einem Teamraum euch hinsetzen und den Zettel geben. Jeder darf was schreiben und dann stellt ihr Fragen. Zum Beispiel, was magst du an deinem Sport? Dann horchen die tief in sich rein und überlegen, was ist es denn eigentlich? Und dann werdet ihr sehen an den Antworten, da kommen völlig unterschiedliche Sachen bei raus. Der eine sagt, ich will immer besser werden. Der hat ein Leistungsmotiv. Der andere sagt, ich will der Beste werden. Der hat ein Machtmotiv. Der andere sagt, ich will Spaß haben mit den anderen. Und dann gibt es noch einer, der sagt, weiß ich nicht so genau, ich habe da einfach, gehe da einfach gerne hin oder ich kann mich da austoben. Das sind auch alles Sachen, die ja kommen können. Und da kann man schon ganz gut sehen, wie ticken die denn eigentlich und euch darauf so ein bisschen einstellen, weil das natürlich eine andere Ansprache oder eine unterschiedliche Ansprache bedarf, dann die gut zu motivieren. Und motiviert werden, werden die Menschen, wenn sie an ihrem tiefsten inneren Motiv erwischt werden. So, wenn es ein explizites Motiv ist, ist die andere Form, also die bewusste Form von Motiv, wenn ich dich jetzt frage, was ist dein Motiv, hast du eine Antwort. Aber das geht ja über das Bewusstsein. Und das bewusste, also das explizite Motiv entscheidet auch darüber oder geht mit und es motiviert auch über das, was trainiert wird, aber die Intensität wird bestimmt durch das implizite, das unbewusste Motiv, wenn ich das erwische. Und da könnt ihr im Training auch ausprobieren, mit unterschiedlichen Herangehensweisen, mal induktiv arbeiten, da werden einige richtig drauf anspringen, da könnt ihr auch mal deduktiv vorgehen, ich weiß ja nicht genau, wie ihr das beim Basketball macht, also klare Vorgaben und dann werdet ihr sehen, okay, auf die eine Sache reagieren die richtig intensiv und motiviert und die anderen nicht so und dann ist es auch umgekehrt. Dann wisst ihr, so induktive Lerner sind dann auch eher so Typen, die ein Anschlussmotiv haben, die ein bisschen kreativ sind und so weiter, die wollen ausprobieren und so zum Ziel kommen. Andere wollen so, aha, so komme ich zum Ziel, das ist dann eher so top-down geleitet, gib mir die Regel vor und so komme ich zum Ziel. Das andere ist eher so bottom-up, lass mich ausprobieren, sag mir, wo ich hin soll.
Ja, das heißt auch in dieser ganzen Trendwende, die wir auch durchmachen, wo wir sagen, ey, lass die Kinder spielen und lass sie selber eine Lösung finden und mach denen nicht immer alles vor und hier ist dieser Weg, dass es aber auch natürlich spielförderlich ist und auch lernförderlich ist, aber dass man auch nicht vergessen darf, dass vielleicht auch manche Kinder genau das auch manchmal brauchen, weil sie vielleicht vor Fülle und Reizen manchmal gar nicht ausprobieren können, sondern dass vielleicht auch manche Kinder genau mal an die Hand genommen werden müssen und sagen, guck mal, ich zeig dir eine mögliche Lösung und vielleicht ein bisschen den Rahmen enger spannen bei manchen und bei manchen eher ein bisschen weitläufiger lassen.
Genau, und es gibt, also ich würde es auch immer unterschiedlich anbieten, mal so, es gibt aber auch knallharte Fakten hier, ja, und wir forschen ja auch viel und es gibt zum Beispiel mehrere Untersuchungen darüber, was explizit ist, also lernen so nach, also eher deduktiv, denen sagen, was sie zu tun haben oder vor allen Dingen auch wie, gegenüber induktivem Lernen, also das Ziel vorgeben und dann sollen die selbst die Lösung finden, wie du auch eben gesagt hast, gibt es Fakten, nämlich dass das implizite Lernen, also induktive Aufgaben, induzierte Lernform, dass es nachhaltiger ist, dass die es auch noch später erinnern und vor allen Dingen, und dann wird es richtig spannend, Stress unanfälliger ist. Und dann haben wir natürlich noch motivationales Ding dazu, was wichtig ist, auch gerade in dem Alter. Die Kinder finden die Lösung selbst, also eine Lösungsfindung setzt ja immer ein Problem voraus. In dem Moment, wo ich ein Problem habe oder dem Problem stelle und die Lösung selbst gefunden wird, erhöhen sie damit ihre, nach Bandura, auch ein Psychologe, Selbstwirksamkeitserwartung. Sie lernen also in dem Alter schon fürs weitere Basketballspiel, aber auch fürs Leben, dass Probleme kommen dürfen. Sie sind in der Lage, die zu lösen.
Also fördert
auch.
Was
eine tolle Erfahrung ist.
Genau, und es fördert an der Stelle ja schon Selbstbewusstsein, den Umgang mit mir, wer bin ich, so ich kann es schaffen, Probleme zu lösen. Und das kann ich nicht nur auf dem Feld, sondern das kann ich auch vielleicht in anderen Lebenslagen. Und dann wären wir auch wieder bei dem Punkt, wo auch Conny schon drauf angesprochen hat, im Endeffekt wollen wir alle als Trainer ja irgendwie auch dabei vielleicht den Weg begleiten, einen guten Menschen oder dabei helfen, auch irgendwie einen Menschen zu entwickeln und dem Menschen zu helfen, die beste Version zu sein, die er sein kann und einen guten Umgang mit Fehlern zu lernen, nicht nur auf dem Feld, sondern halt auch im Leben und in anderen Situationen, die einem mal begegnen. Das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du hattest eben Motivation schon angesprochen, das wäre nochmal so ein Punkt, den wir für sehr interessant halten. Und zwar kommen ganz oft so die Unterschiede zwischen ich freue mich aufs Gewinnen oder ich habe die Angst davor zu verlieren. Und das sind ja zwei verschiedene Motivations- Arten glaubst du, dass man mit der Freude am Gewinn genauso motiviert sein kann wie mit der Angst vor Verlust, gerade auch wenn man jetzt von kleinen Kindern spricht?
Mehr. Freude auf Gewinn, das sagen nicht nur Roger Federer dass ihn und andere Menschen, andere Tennisspieler, sondern auch ganze Mannschaften, die dann irgendwann die Angst vorm Verlieren, die schon antreibt, weil Angst ist auch ein Antreiber, evolutionsbiologisch auch überliefert, dass wir nicht gefressen werden vom Säbelzahntiger. Aber Angst macht auch ab einem gewissen Punkt, und dann ist die Gefahr relativ groß, dass das den Fokus recht schmal macht und die Spannung erhöht. Und wenn der Fokus dann ein bisschen schmaler ist, dann wird das Wahrnehmungsfeld eingeschränkt. Wir kriegen nicht mehr so viel mit in der Spielüberblick.
Also quasi wie so ein Tunnelblick, und ich nehme nicht mehr alles so locker und weit wahr, und ich könnte dann vielleicht auch nicht die besten Entscheidungen treffen, weil ich die Möglichkeiten, eine andere Entscheidung zu treffen, gar nicht mehr wirklich wahrnehme.
Genau, Angst gibt in dem Moment ganz viel Energie und motiviert auch, dass das nicht passiert, aber es ist eher so, ich könnte endlos wegrennen, dann habe ganz viel Energie, könnte wegrennen vom Säbelzahntiger. Und die Gefahr ist aber halt groß, dass die Optionen, wie du eben ja auch gesagt hast, nicht so gesehen werden, weil eher auf Fehlervermeidung so. Wir dürfen nicht verlieren, also dürfen wir jetzt auch keinen Gegentreffer kriegen oder wie auch immer. Und Freude an der Sache öffnet grundsätzlich und macht leichter, macht das System auch körperlich, rein physisch, macht es handlungsfähiger. Und vor allen Dingen, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, in der Entscheidungsfindung ist man dann schneller und vor allen Dingen auch kreativer. Es gibt Untersuchungen, die besagen, ohne Freude und positive Emotionen ist Kreativität nicht möglich. Und das sehe ich bei Angst vor Verlieren nicht so. Wenn dann Angst zu verlieren erstmal antreibt, um richtig Gas zu geben, und dann aber Freude am Spiel dadurch entsteht, also man kommt durch Kampf- und Laufbereitschaft vielleicht ins Spiel, oder das geht bei euch auch, dann ist es denkbar. Aber so ein Spiel durchzuziehen, mit Angst zu verlieren, das funktioniert nicht.
Ist das dann noch eher die Angst vor Verlust? Glaubst du, dass das auch mehr es fördert, dass man Fehler macht und Fehler nicht so schnell abhakt? Weil man vielleicht so viel Angst hat und sagt, oh Gott, ich habe Angst, diesen Fehler nochmal zu machen, dass man auch dann wieder, wie wir vorhin gesagt haben, auch dadurch langsamer wird?
Genau.
Okay, also würdest du definitiv sagen, Freude am Gewinnen ist eigentlich unerlässlich.
Alle Sportler, die ich betreut habe, ja, es muss gar nicht Freude am Gewinn sein, sondern, da sind wir ja gleich beim anderen Thema auch, sondern Freude an dem Spiel. Ihr spielt ja alle leidenschaftlich gerne Basketball. Und die Kids ja auch, und die sollen das ja auch weiterhin tun und nicht irgendwie eine Angst entwickeln, nicht gut zu performen oder das Gefühl zu haben, sie müssten leisten oder wie auch immer. Und in dem Moment, wo wir Angst zu verlieren, das Ergebnis so ein bisschen ablösen, vielleicht Angst, nicht gut zu spielen, die gibt es dann ja gar nicht, weil gut spielen liegt ja in der Hand der Kinder oder der Spielenden. Ja, das geht immer. Und wenn die Gegner besser sind, sind sie halt besser. Aber man kann ja trotzdem gut spielen.
Man kann auch bestimmt, wenn du sagst, man kann auch gut spielen, obwohl man dann das Ergebnis vielleicht zeigt, dass man verloren hat. Wie kann ich denn dann einem Kind auch vermitteln, dass das Ergebnis auch gar nicht wichtig ist und dass die Entscheidungen jetzt wichtig sind? Was kann ich denn jetzt als Trainer wirklich aktiv tun, um zu sagen, hey, das Spiel ist das Wichtigste und dass die Freude am Spiel ist das Wichtigste und das Ergebnis ist egal? Also nur das zu sagen, ist ja manchmal, erreicht auch nicht jeden.
Ja, ihr könnt es natürlich. Das erreicht es nicht jeden. Ihr könnt es schon sagen euch, dass es wichtig ist, dass die sich entwickeln, dass die das, was ihr im Training übt, auch im Wettkampf zeigen, im Match. So, und dann ist natürlich das alles Entscheidende die Rückmeldung. So, und wenn ihr das nach dem gewonnenen Spiel so rückmeldet, super gespielt, dann sagen alle, ja logisch, haben wir super gespielt, haben auch gewonnen. Aber wenn ihr das dann sagt, nach dem verlorenen Match, dass ihr sagt, ey, ich bin total begeistert, ich bin stolz auf euch, ihr habt richtig toll gespielt. Und dann fragen sich alle, okay, ja, wir haben jetzt gar nicht gewonnen, aber unsere Trainerin ist trotzdem richtig stolz auf uns, können wir eigentlich auch sein, können wir es auch sein. Und das so zu etablieren, dass die auch sich gut finden für ein verloren gegangenes Spiel, wenn sie gut gespielt haben und alles reingehauen haben, was so geht. So, dann verstehen die es und entwickelt sich eine Kultur, die auch wieder total öffnet und die sehr, sehr leistungsfähig machen kann. Das habe ich mit Individualsportlern, also Tennisspielerinnen, erlebt, die dadurch sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Und auch Fußballmannschaften, die irgendwann gelernt haben, die Inhaltsziele vorne anzustellen. Und das beste Beispiel für mich ist jetzt gerade nicht gar nicht so lange her, letztes Jahr im Januar war das, als St. Pauli gegen Dortmund gespielt, im DFB-Pokal. Und wir haben so die Spieler gefragt, was sie gut tun würde und wann sie entspannt spielen würden und wann sie Bock drauf hätten. Und das war sehr eindeutig herausgekommen, wenn es ein innerliches Ziel ist, wir wollen unser Spiel auch gegen den großen BVB spielen oder durchsetzen, so gut es irgendwie geht. Nicht, wir wollen diese Pokalsensation oder wir wollen frühes Gegentor verhindern, irgend so ein Kram, sondern wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen. Und das hat funktioniert. Am Ende haben die gewonnen. Aber wenn die verloren hätten, hätten sie es trotzdem genauso gut gefunden, das Spiel.
Weil sie den Inhalt vor das Ergebnis gestellt haben.
Das haben die innerhalb von, das haben die nicht von heute auf morgen gelernt. Das werden die Kinder auch nicht, weil sie es von zu Hause oder aus anderen Kontexten vielleicht auch anders kennen, auch nicht von heute auf morgen lernen. Aber das ist eine Sache, die über Spieltage und über Wochen und über Monate dann irgendwann verstanden wird. Und dann gibt es einen Riesenruck bei den Spielern, die er von den Fußballmannschaften nicht betreut hat, gab es einen Riesenruck auf einmal, dass sie so befreit waren, dass man sagt, okay, darauf kommt es gar nicht an. Und zufällig ist es ja so, wenn die ihren besten Fußball spielen, gewinnen die oft. Und das haben die dann sehr regelmäßig getan. Und das ist bei den Tennisspielerinnen, die ich betreue, genauso. Und daran muss ich die manchmal erinnern, so, weil dann ja Tabellenplätze und Ranglistenplätze ja auch ein Punkt ist, worüber die Mannschaften sich definieren oder die einzelnen Spieler, aber auch Trainer. Und das ist dann gefährlich. Und das braucht dann ein gewisses Selbstverständnis und Selbstkonzept dann wieder von euch, dass ihr sagt, okay, davon mache ich mich nicht ganz frei, aber so gut es geht frei und freue mich, gerade in dem Alter, in dem ihr die Mannschaften betreut, ich freue mich an der tollen Entwicklung. Die machen schon das besser als noch vor ein paar Monaten oder in der letzten Saison, weil die Saison in dem Alter ja recht langer Zeitraum ist, oder wie die jetzt miteinander umgehen, das ist ja auch eine Entwicklung. Ja. Oder wie schnell die sind in ihrer Entscheidung, wie kreativ die sind, wie fröhlich die zum Training kommen und auch zum Wettkampf. Wenn da kein Unterschied mehr ist, dass sie zum Training irgendwie kommen mit irgendeiner Einstellung oder mit irgendeiner Emotion auch, nämlich meistens Freude, haben voll Bock drauf. Und die ist genau die gleiche, wenn sie mit euch zum Wettkampf fahren oder in die Halle kommen zum Wettkampf, dann habt ihr es geschafft. Dann gibt es nicht mehr diese Diskrepanz, die viel zu beobachten ist, im Wettkampf nicht so gut wie im Training. Die berühmten Trainingsweltmeister.
Die berühmten Trainingsweltmeister. Die alle. Ja, das kenne ich auch noch sehr gut. Ja, sehr, sehr schöne Antwort. Es hat bei mir noch eine Frage aufgeworfen, gerade ein bisschen, ja, um das zu verbinden mit dem, was Conny gesagt hat, als wir sie gefragt haben, was sie sich auch in Profispielern für Charakterzüge wünscht. Dann hat sie auch gesagt, ein bisschen diese Bescheidenheit, dass mir nicht jeder irgendwie, wenn ich mir jetzt mal in die Nase schnauben muss, auch noch das Taschentuch ranbringt. Glaubst du, dass genau mit den Aspekten, die du gerade genannt hast, das auch förderlich ist für diese Bescheidenheit, dass ich mich nicht über das identifiziere, wer ich denn auf dem Spielfeld bin, dass so wie ich spiele, ist vielleicht auch, also macht ja nicht den ganzen Menschen aus, den ich bin. Glaubst du, dass das förderlich ist, auch durch diese Offenheit und Fröhlichkeit, diese Freude an dem, was ich tue, auch in dahingehend förderlich ist, zu sagen, ich bin nicht nur der Basketballspieler, sondern...
Ja, wobei das eine Phase ist, die kommt nach diesem Werksinn versus Minderwertigkeit, das geht mich bis zur Pubertät. Und dann setzt ja Identitätsfindung versus Identitätsdiffusion ein, wo die sich praktisch eine eigene Identität aufbauen und Selbstkonzept und sich irgendwie in der Peer Group dann auch verorten. Wer bin ich denn eigentlich? Und dann ist ganz wichtig, dass es nicht nur über sportliche Erfolge, was mache ich denn eigentlich auf Basketballcourt, sondern dass es eine andere Identität gibt. Was magst du sonst noch an dir? Was kannst du gut? Hast du Freunde? Was machst du mit deinen Freunden und so weiter? Ich habe gestern einen Fußballprofi bei mir gehabt. Ziemlich langes Gespräch, ganz toller Typ. Fußballspieler sind nämlich nicht nur so, wie manchmal ihr Image ist, sondern sind sehr reflektiert und auch sehr intelligente Menschen dabei. Der sagte, und der ist irgendwie 23, der hat der sagte, nach meiner Fußballkarriere werde ich Lehrer. Ich habe richtig Bock drauf, mit Kindern zu arbeiten. Und wie viel Geld ich da verdiene, und das ist ja nur bei Fußballprofis ja nur ein Bruchteil von dem, was sie jetzt kriegen. Aber der weiß, der hat schon jetzt eine andere Identität, weil er weiß über seine anderen Qualitäten und er weiß, was er später machen will. So dieses, ich muss, und bei dem ist nämlich dieses, ich muss jetzt noch weiterkommen im Fußball, ich muss noch erfolgreicher sein, das ist bei dem nicht, sondern der darf das und der freut sich auch darüber, dass er es machen kann, dass ihm die Möglichkeiten gegeben werden, aber es ist nicht mehr dieses Muss. Und das ist im Basketball dann ja genauso, da wissen wir ja alle irgendwie, Bundesliga ist schon eine tolle Nummer, dann, wie heißt sie, Pro B oder?
Ja, dann kommt ja die zweite Liga Pro A, Pro B. Pro A,
genau, genau. Dass das dann irgendwie, dann wird schon ein bisschen dünner die Luft, dass da nicht der Druck dann irgendwann, wenn sie ein bisschen älter sind, so hoch wird, dass sie dann sich keine Misserfolge mehr zugestehen oder sonst irgendwas, sondern dass sie einfach auch da diese Freude am Spiel und Freude an der Entwicklung beibehalten. Und dafür ist dieses Aufbau, wer bin ich sonst noch, ein guter Punkt.
Da können wir bestimmt mit dieser Freude am Gewinnen und es ist auch einfach, oder Freude am Spaß, nicht Freude am Gewinnen, das wollte ich gar nicht sagen, sondern mit Freude an dem, was mir dieses Spiel bringt, nämlich Spaß und Freunde, körperliche Betätigung, all diese positiven Aspekte, die einfach dadurch kommen, dass es ein Mannschaftssport ist und dass ich das gerne mache, was ich da tue, bestimmt eine gute Grundlage, um in diese Identifikationsphase zu kommen, dieses, wer bin ich denn eigentlich? Und wenn ich da aber schon einen guten Grundstein habe von Basketball ist nicht das Allerwichtigste im Leben, sondern du kannst auch 10 Jahre alt sein, ein Spiel verlieren oder gewinnen und es ist einfach nicht so wichtig, weil es ist nur ein Teil von dem, wer du als ganzer Mensch bist.
Genau, und da könnt ihr dann aufbauen auf die Frage, die ich vorhin genannt habe, mit was mag ich an meinem Sport, dann auch ja weiter fragen, so, welches Bild verknüpfst du damit? Und dann hört ihr dann wieder welche, die sagen, ja, hier zusammen und beim Spiel und Spaß haben und Trainerin total nett und so weiter. Oder ich auf dem Feld oder ich danach, während des Spiels und nach dem Spiel, was siehst du denn dann? So diese Bilder entwerfen von was macht es mit mir? Was bedeutet es für mich? Das ist ein guter Punkt. Das können die auch später nutzen. Oder das heißt, die nutzen es ja nicht, sondern das entsteht ja langsam, wird dann hoffentlich geht es dann U14 oder
U14?
U14 geht es dann weiter, dass das da natürlich fortgeführt werden sollte. Wenn da plötzlich so ein völlig überzogener, nur ergebniszielorientierter Leistungsgedanke reinkommt, der Leistungsgedanke darf ja sein, aber nicht zu sehr mit so auf Tabellenplatz und Basketballergebnisse, sondern Entwicklungsergebnisse und innerliche Ergebnisse oder Ziele. Zum Beispiel kann eine Niederlage auch eine Niederlage bleiben, aber die sind super mit der Niederlage oder in der Niederlage miteinander umgegangen. Haben sich bis zur letzten Spielsekunde dagegen gemeinsam gewehrt und haben gut zusammen agiert und sind nicht irgendwann kollabiert, weil der eine dem anderen Fehler vorgeworfen hat. Dann hatte der keine Lust mehr oder hat Angst oder wie auch immer.
Ja, jetzt haben wir. Ja, mir ist mir gerade aufgefallen, jetzt haben wir sehr viel über den Weg Richtung Leistungssport gesprochen. Ich würde immer so sehen, dass das auch im Breitensport genauso ist, also dass die Motivationsgründe nicht unbedingt anders sein müssen im Leistungssport. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Sollten wir da überhaupt differenzieren? Sollten wir da im Mini-Bereich differenzieren? Braucht man überhaupt verschiedene Motivationen? Jetzt haben wir nämlich die ganze Zeit über Leistungssport gesprochen, aber
haben wir das?
Ja, also wir haben ja viel angesprochen, okay, Profisportler oder der Weg nach oben. Und deswegen kam jetzt einfach mal so ein bisschen der Gedanke, würdest du da einfach differenzieren?
Nee. Also ich, witzigerweise habe ich auch von bis, also erste Liga, auch Champions League bis runter in die Kreisliga Sportler, die ich betreue, mache ich auch keine Unterschiede. Also ich sage, ich nehme nur ab so und so. Und die Problematiken, die wir haben, ist von erster Bundesliga, sage ich jetzt mal, zur Kreisliga, gibt es keine Unterschiede. So ein Bundesligaspieler kann genauso Angst haben, doof dazustehen, dann sind es 50.000 vielleicht, die dabei zugucken, wenn er irgendwie eine Torchance versemmelt. Und beim Kreisligaspieler sind es vielleicht nur 200 oder 50 oder wie auch immer. Aber es stresst ihn genauso. Und die Motive sind auch gleich. Es gibt keine, das sind Hochleistungssportmotive und das sind andere Motive. So, ich habe mal eine Untersuchung gemacht mit Persönlichkeitsprofilen und damit auch Motiven von Top-Sportlern. Also da waren 54 Europameister, Weltmeister, Olympiasieger drin und bis hin zur untersten Liga auch Amateure, die gar nicht im Wettkampf waren. Und es gab in den Persönlichkeiten gar keine Unterschiede, sondern nur, wer geht wie mit sich um. So, und ich bin mir sicher, dass Kinder und Jugendliche, das sind ja noch im Prinzip Kinder bei euch dann in der U12, dass die sich auch messen wollen, dass die auch Spaß dran haben, gegeneinander zu spielen. So, und ob das nun irgendwo endet in der dritten Liga oder in der Bundesliga oder der NBA oder so, ist dann auch nicht relevant. Die Antriebe sind die gleichen. Und die Begeisterung dafür.
Sollten wir uns dann also als Trainer auch immer dessen bewusst sein, dass wir das für jedes einzelne Kind machen, egal wo die Reise hingeht? Ich glaube, dass das oft ein Thema ist, wo man ja sagt, oh, auch wenn es jetzt Richtung Talentsichtung und Talentförderung geht, eigentlich sollten wir uns dann, würde ich jetzt rückschließen, als Trainer immer dessen bewusst werden, dass wir es für jedes Kind machen, weil man weiß im Endeffekt nicht, wo die Reise hingeht.
Absolut. Und ja, da habt ihr auch einen gesellschaftlichen Auftrag, nämlich jedem Kind, egal wie gut es ist und welche Konstitution es hat, den Zugang zum lebenslangen Sport Basketball zu ermöglichen und auch zu fördern. Weil am Ende, wenn die nicht gut genug sind und dann rausdroppen und dann irgendwas anderes machen, dann fallen uns die im Gesundheitssystem irgendwann wieder auf die Füße, weil sie sich zu wenig bewegen. Und die Zahlen der WHO besagen halt, dass sich 80% der Jugendlichen heutzutage nicht mehr gut genug bewegen. Und dann sind wir natürlich alle im Breitensport gefördert, die auch zu motivieren, egal auf welchem Niveau, und es auch Basketball spielen richtig Spaß macht, und wenn man es nicht jetzt in der höchsten Hamburger Jugendklasse spielt oder sonst was, ist ja auch so.
Das finde ich auf jeden Fall, gehe ich total mit, auf jeden Fall. Also da kann man dir auch nur recht geben. Gerade auch, dass du gesagt hast, dass wir da einen gesellschaftlichen Auftrag haben und nicht nur auf die Talentförderung, Sichtung und alles Weitere blicken sollten, sondern dass wir im Endeffekt gerade im Mini-Bereich auch erstmal den Auftrag haben, dass die Kinder Freude an der Bewegung haben und Freude an Basketball vielleicht dann auch erst an zweiter Stelle kommt, dass wir da eine wichtige Aufgabe haben, eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort und auch ein sehr schönes Schlusswort für vielen Dank, dass du uns die Fragen so beantwortet hast, uns eine so auch tiefgründige Einsicht gegeben hast. Du hältst es gerade hoch, du hast gerade erst letztens ein Buch rausgebracht, das heißt Kopfsache Fußball. Man könnte aber eigentlich auch genauso gut Kopfsache Basketball draufschreiben. Viele Dinge ähneln sich ja auch, wenn man über mentale Aspekte und mentale Stärken redet. Ich habe tatsächlich nur 2-3 Ausschnitte gelesen bis jetzt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, alles zu lesen.
Und du wirst es nachholen, das weiß ich.
Ja, das werde ich auf jeden Fall. Super Buch auf jeden Fall, nicht das Einzige, was du geschrieben hast. Kann man aber auf jeden Fall jedem, der daran interessiert ist, sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, glaube ich, ans Herz legen. Du darfst aber auch gerne selber noch mal ein bisschen Lob auf dein eigenes Buch hier ablassen.
Oh, das ist schwierig. Es sind auf jeden Fall einige Basketball Beispiele auch drin, weil Basketball, da gibt es ja so viele Trainer und Spieler auch, die Bedeutsames gesagt und gelebt haben. Und das ist ein guter Punkt, da mal sich die Sachen reinzuziehen. Aber auch grundsätzlich steht zwar Fußball drauf, ist aber Basketball auch drin. Auch Tennisbeispiele sind da viel drin. Und ich war neulich in der Fernsehsendung, da ging es gar nicht um Sport, sondern um Motivation allgemein. Also was für ein Typ bin ich eigentlich, was für ein Motivationstyp. Und da war der Aufhänger halt, was kann ich denn aus so einer Sportsache eigentlich lernen für mich und mein richtiges Leben oder für meinen Alltag oder für meine schulische Seite oder universitäre Seite. Und da ist einfach auch echt viel drin. Also
auf jeden Fall. Man kann vom Sport halt auch viel aufs Leben schließen.
Richtig.
Ich glaube, damit belassen wir es. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Super.
Sehr gerne. Tschüss.